A.T. Robinson, nee, Robertson, ein Prediger und Bibelwissenschaftler, sagte, es ist das tiefgründigste Buch der Welt. Martin Luther spricht über dasselbe Buch und sagt, das ist das rechte und zarte Hauptevangelium. Und er sagt weiter, es ist das höchste Evangelium unter allen, doch nicht, wie etliche meinen, finster oder schwer. Denn hier ist der hohe Artikel von Gottheit, von der Gottheit Christi auf allerklarste gegründet, was alle Christen wissen sollen und auch verstehen mögen. Es bedarf nicht viel scharfsinniger Untersuchung, sondern nur des einfältigen, schlichten Aufmerken auf die Worte. In diesem Evangelium wird in einmaliger Weise das Wesen und die Herrlichkeit des Herrn Jesus entfaltet. Trotz einer geistlichen Tiefe ist es aber auch das Evangelium der Einfachheit. Der Wortschatz dieses Evangeliums enthält nicht mehr als 700 verschiedene Wörter. Das ist, so sagt der Kommentator, nicht mehr als ein Kleinkind an Wortschatz zur Verfügung hat. Und doch ist es so inhaltsreich und erstaunlich an Aussagen, die wir in diesem Buch finden. Weil Johannes seinen Bericht in einem klaren und einfachen Stil abfasste, könnte man die Tiefe des Evangeliums unterschätzen. Und in der heutigen Predigt wollen wir hineingehen in die nächste Predigtreihe, in das Johannesevangelium und, so Gott will, ermutigende, bereichernde und Christus-zentrierte Worte entdecken. Es ist schon über ein Dreivierteljahr her, dass Jörg über die ersten 13 Verse, 3 Predigten gehalten hat. Und deswegen möchte ich uns heute nochmal mit hineinnehmen in dieses Buch, das Johannesevangelium, und gewissermaßen die Schönheit im Ganzen versuchen aufzuzeigen und die Begeisterung, die ich selber eigentlich in den letzten Monaten da entdecken durfte. Die möchte ich versuchen, ein Stück weit zu vermitteln und euch in die nächsten Wochen und Monate mit reinnehmen, dass wir Gewinn aus diesem wunderbaren Evangelium des Johannes ziehen. Und deswegen wollen wir zunächst versuchen, erstmal zu verstehen, was sind die Evangelien an sich. Das ist ja wieder mal ein ganz anderes Genre, wo wir uns hineinbegeben. Was wissen wir über das Johannesevangelium? Was ist Inhalt und Absicht? Wie ist es aufgebaut und was für Anwendungen zum Johannesevangelium können wir dann verinnerlichen? Natürlich gehen wir dann weiter in die Details rein in den kommenden Predigten. Und das Ziel letztlich ist, dass wir heute erstmal einen Überblick bekommen über diese Schönheit dieses Buches und seinem Inhalt. Wer sonst hat Worte des ewigen Lebens als unser Jesus Christus, von dem wir gesungen haben, um dem es auch geht und was Petrus in Kapitel 6 dieses Evangeliums bezeugt? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der Heilige Gottes. Steht noch einmal auf, dass wir zu diesem Herrn beten und um Kraft beten. Unser großer Gott, unser lieber Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du der Retter bist, dass du der Herr bist, der König bist, dass du Gott bist und dass wir dich auch als Sohn Gottes, der du hier warst, im Johannesevangelium ergründen können. Ich bete darum, dass du uns Freude gibst, dein Wort ja zu ergründen und zu verstehen und zu sehen, die Herrlichkeit dieses wunderbaren Evangeliums, wie Johannes es aufgeschrieben hat, getrieben durch den Heiligen Geist, dass wir es in seiner Schönheit, in seiner Klarheit erkennen können und auch dich erkennen und mehr lieb gewinnen können. Amen. Die letzten Bücher, die wir ja auslegend fortlaufend ausgelegt haben, waren ja Habakuk und der Epheserbrief. Und gibt es Unterschiede zwischen diesen Büchern? Ja, es gibt sehr viele Unterschiede. Nicht nur das Thema ist ein anderes als bei den beiden, sondern auch der ganze Aufbau. Die Sprache ist komplett anders. Die zeitliche Nähe ist natürlich was ganz anderes und der kulturelle Kontext und die theologische Kluft zu uns ist viel enger beim Epheserbrief und viel weiter weg beim Buch Habakuk zum Beispiel. Der Epheserbrief ist ja im Kontext von Gemeinde geschrieben worden, er ist an eine Gemeinde geschrieben worden. Das heißt, wir verstehen viel schneller, viel besser auch die Aufforderungen an die Christen. Bei Habakuk gab es noch keine Christen. Ja. Wir mussten Prinzipien herleiten, um letztlich auch zur Anwendung zu kommen, wo wir erst einmal einen Dialog zwischen einem Propheten und Gott gesehen haben. Schon alleine deswegen haben wir eine Riesenkluft. Wir sind nicht das Volk Israel, wir leben nicht in Juda. Wir haben nicht dieselben Probleme wie das Volk damals. Und so haben wir große Unterschiede im Charakter von Büchern, in den Schwerpunkten, in den Ausrichtungen. Und nicht anders ist das wiederum bei dieser weiteren Gattung eines Evangeliums. Die Evangelien sind zwar zur Gemeindezeit geschrieben worden, aber sie beinhalten ja nicht Gemeinde. Genauer gesagt befinden wir uns mit den Evangelien sogar hauptsächlich noch im alten Bund, bis dann Jesus den neuen Bund in seinem Blut besiegelt hat, was ja dann am Ende der Evangelium immer beschrieben wird. Und so werden wir uns immer wieder fragen müssen, wie können wir das Gelesene auf unser Leben anwenden? Denn in erster Linie sind Evangelien keine vollständige Lehre oder keine vollständige Theologie oder keine vollständige Biografie über das Leben von Jesus. Ja? Das ging auch gar nicht, und da könnt ihr mit mir das Johannesevangelium mal aufschlagen. Den letzten Vers dieses Evangeliums, da sagt Johannes, wir hätten gar nicht genug Bücher, um alles aufzuschreiben, was die Dinge von Jesus betrifft. Tolle Aussage, finde ich, die er im letzten Vers seines Evangeliums uns mitgibt, in seinem Schlusswort. Er hat uns 21 Kapitel lang Dinge erklärt, die wichtig sind, die wir wissen sollten. Getrieben durch den Heiligen Geist hat er sie aufgeschrieben, und dann sagt er Folgendes. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Sehr poetisch geschrieben, finde ich. Also Jesus hat so viel getan. Er hat so viel gesagt. Sein Wesen macht so viel aus, was Johannes gar nicht hätte alles aufschreiben können. Und so hat er nur das aufgeschrieben mit einer ganz bestimmten Absicht. Die schauen wir uns gleich an, damit wir genau das wissen und lernen. Schätzungen haben ergeben, habe ich gelesen bei der Vorbereitung, dass wenn man alle Reden Jesu in den ersten drei Evangelien liest, braucht man ungefähr 3 Stunden. Und damit sind ungefähr 33 Jahre abgedeckt, wenn man das mal so betrachten möchte. Ja. Also letztlich ist ziemlich wenig, wenn wir das so sehen, aufgeschrieben. Die Evangelien wollen nicht die ganze Geschichte abbilden, aber jedes Evangelium hat seinen eigenen Schwerpunkt, seine eigene Absicht, seine eigene Empfängerschaft. Sie wollen letztlich, und das gilt für alle drei, Jesus als den Christus, als den Sohn Gottes vorstellen. Das, wer er ist und was er getan hat. Jesus Christus ist für die Menschen von zentraler Bedeutung. Ohne Jesus geht nichts. Er ist die eindeutige Offenbarung von Gott. Wie der Hebräerbriefschreiber sagt, am Ende der Tage hat Gott geredet durch den Sohn, hat Gott offenbar gemacht. Jesus ist das lebendige Wort. Sein Leben und sein Wirken ist das Fundament unserer Rettung. Er ist der Urheber des Glaubens und der Vollender des Glaubens. Und er offenbart den Vater. Denn er sagt im Johannesevangelium, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wenn wir Jesus mehr erkennen, dann wissen wir, wie der Vater ist. Und so lehren die Evangelisten in jedem Absatz über Christus, über sein Wesen, über sein Willen, über sein Wirken. Immer wieder wird diese Person so zentralisiert, Jesus Christus. Wir brauchen Christus. Und es ist egal, ob du hier sitzt und an Jesus Christus glaubst oder es nicht tust. Wir brauchen mehr von Jesus. Wir müssen mehr von ihm erkennen. Denn er ist, so sagt er im Gebet an seinen Vater, derjenige, der von ihm gesandt ist. Und wenn wir ihn und den Vater erkennen, Johannes 17, Vers 3, dann bedeutet das ewiges Leben. Wir brauchen Jesus zum Leben. Wir brauchen das Evangelium, aber nicht nur, um quasi das Ticket in den Himmel zu lösen, wenn wir auf das Evangelium reagieren, die gute Nachricht von Jesus Christus, sondern wir brauchen es in unserem Alltag als Gläubige. So wie Christus war, wie er handelte, wie sein Wesen ist, wie er liebt, wie er vergibt, wie er geduldig ist, wie er freundlich ist, wie er gütig ist, wie er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Wir brauchen diese Erkenntnis des Wesens unseres guten Herrn Jesus, um zu verstehen, wie wir als Christen unserem Herrn Jesus Christus nacheifern und ihm ähnlicher werden können. Und so hat jedes Evangelium einzelne Geschichten zusammengefasst, um ein großes Gesamtbild letztlich von Jesus Christus, seinem Wesen, sein Wirken und seinen Willen zu malen. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere schon mal so eine Übersicht gesehen, wie die vier Evangelien zusammenhängen. Das habt ihr auch auf den Zettel drauf, könnt ihr in Ruhe euch nochmal anschauen. Aber wir haben so ganz verschiedene Eigenarten der vier Evangelisten. Matthäus tritt sehr als Lehrer auf, der lehrt über das Reich Gottes. Markus, der als Prediger ist, der mit Petrus wahrscheinlich unterwegs war. Lukas, der Lukas 1, 1 bis 4 als Historiker auftritt. Und Johannes, der circa 60 Jahre lang Christus kennt und dann sein Evangelium aufschreibt. 50 bis 60 Jahre lebte er persönlich mit Jesus, der Theologe. Und sie haben unterschiedliche Zielgruppen. Matthäus insbesondere für das Volk Israel, Markus für die Römer, Lukas an Theophilus für den Griechen und Johannes für Gläubige und Ungläubige. Es ergibt wieder ganz verschiedene Charaktere ihres Evangeliums und sie zeigen darin ganz verschiedene Charaktere unseres Herrn. Gerade für Johannes, zweite von unten rechts, der göttliche Sohn. Er möchte aufzeigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wenn wir das nicht glauben, müssen wir das Johannesevangelium lesen. Das ist das Ziel, das ist die Absicht von Johannes, dass er das aufzeigen möchte. Und so zeigt er den Herrn Jesus als Sohn Gottes. Der, der von Gott gesandt ist. Schaut es euch in Ruhe nochmal an. Und gerade das Verhältnis vom Johannesevangelium zu den anderen drei Evangelisten ist so besonders. Calvin sagte sogar, dass dieses Evangelium der Schlüssel ist zum Verständnis der anderen. Ich weiß nicht, welche Einsichten er da hatte, aber war ja schon gelehrt in vielen Dingen. Und in diesen 880 Versen ungefähr, die wir haben, sind 80% einmalig, die wir nicht finden in den anderen Evangelien. Es ist so ein besonderes Evangelium, was die anderen Evangelien voraussetzt als bekannt. Und so schauen wir uns nun ein bisschen zum Hintergrund dessen an, wer der Autor ist. Ich denke, wir wissen es, wir nennen es schon die ganze Zeit Johannes Evangelium, das ist klar. Aber der Bibeltext an sich, die Überschrift ja, aber der Bibeltext an sich sagt nicht, wie zum Beispiel die Briefe oder die Propheten, wer es geschrieben hat. Letztlich ist es der Heilige Geist, ich hoffe, davon sind wir überzeugt, der den Autor eingehaucht hat, das zu schreiben, was er schreiben sollte. Aber wir bekommen einige Hinweise, zum Beispiel, dass er sehr mit dem Alten Testament, den Gebräuchen vertraut war, also dass er ein Jude ist. Und in Johannes 21, Vers 24, den Vers vorher, ganz am Ende, können wir eigentlich mal lesen, sagt er, dass er ein zuverlässiger Augenzeuge ist. Wo er schreibt, Johannes 21, Vers 24, das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Er war dabei. Er kennt Tageszeiten genau, er weiß um die Temperaturen, er kennt die Orte und wie es dort aussieht genau. Er kennt die genauen Zahlen von den Wasserkrügen, wo Jesus Wein draus gemacht hat. Er war dabei. Er war bei der Kreuzigung dabei. Ganz persönlich, da können wir Johannes 19 nochmal aufschlagen, wie er da nochmal Zeugnis gibt. Johannes 19, Vers 35. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Also dieser Autor sagt, hey, ich habe das gesehen, wie Jesus da wirklich gestorben ist, wie er sein Leben hingegeben hat. Und ich sage, das ist die Wahrheit, damit ihr glaubt. damit auch du das glauben kannst. Wir wissen auch weiterhin, dass er ein Jünger sein muss. Nur die Jünger haben beim Abendmahl teilgenommen, kein anderer war dabei. Er bezeichnet sich selbst immer als der Jünger, den Jesus liebte. Er nennt seinen Namen nicht. Wohingegen Johannes der Täufer einfach genannt wird, ohne weitere Erklärung. Er hat die Herrlichkeit Jesu gesehen und das schränkt den Rahmen schon sehr weit ein. Die Herrlichkeit bei der Verklärung hat er den verherrlichten Christus gesehen. Petrus, Jakobus und Johannes, die drei waren dabei. Letztlich, und das wissen wir und das bezeugt die Kirchengeschichte und das lesen wir, ist es Johannes gewesen, der dieses Evangelium geschrieben hat. Wir glauben das, weil wir es heute überliefert haben, wie gut es ist, dass so viel schon für uns einfach offengelegt ist. Über all die Jahrhunderte seitdem. Johannes ist der Jünger, der in der Brust von Jesus lag beim Abendmahl. Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Der Bruder von Jakobus, die beiden Donnersöhne, wo es auch richtig gekracht hat, die mal gesagt haben, hey, jetzt lass mal Feuer da vom Himmel regnen. Draufgänger. Und dieser Johannes schreibt uns dieses wunderbare Evangelium. Er schreibt darüber hinaus Briefe und die Offenbarung. Mit der Offenbarung und wahrscheinlich auch den Johannesbriefen, die spätesten Bücher, die wir im Neuen Testament haben. Johannes hat sehr spät gelebt, er hat noch bis in die 90er, vielleicht sogar in die 100er Jahre reingelebt, ganz sicher ist man sich da nicht. Und sehr wahrscheinlich hat er es ganz am Ende geschrieben und das heißt, dass er 50, 60 Jahre direkt mit Jesus gelebt hat und dann weiterhin als Christ, als Nachfolger, so wie wir heute mit Jesus unterwegs waren. Und deswegen ist sein Evangelium so besonders, weil er eine so lange Zeit hatte, die er mit Jesus gelebt hat, wo er eine Tiefe des Glaubens in seinen Herrn hatte, wie er am Ende noch in der Offenbarung dann auch bezeugt. Diese Tiefe der persönlichen Beziehung. Und das kommt in diesem Buch so wunderbar raus. Wunderbar, er, dann auch späterer Lehrer in Ephesus, bis er dann auf die Insel Patmos verbannt wurde, viel über Jesus gelehrt hat. Die Empfänger sind einerseits Heiden, also Ungläubige, die den Sohn Gottes kennen, daran glauben und vom Glauben zum Leben kommen sollen. Aber dieses Leben, es soll Qualität gewinnen. Dieser Glaube soll fest werden. Wir sollen verstehen, ja, Jesus ist wirklich der Retter und er ist wirklich der Christus, der Sohn Gottes. Dass wir darin fest werden und verstehen, da gibt es nichts dran zu rütteln. Das ist der andere Aspekt dessen. Wir schauen uns gleich die Absicht nochmal an. Johannes nennt sie eindeutig. Und wir haben so viele Themen in diesem Buch, die uns beschäftigen, die uns deutlich machen, wie groß sein Einblick ist und wie mit wenig Worten er das wiedergeben kann. Es sind sehr wenige Hauptthemen, aber er beschreibt das in einer Fülle und in einem Zusammenhang, wie sie zusammenspielen. Er nennt nur 7 Zeichen vor der Kreuzigung Jesu, die er aber immer wieder auch verbindet mit einigen seiner Ich-Bin-Worte, wo er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und zugleich weckt er den Lazarus vom Tod zum Leben auf. Also die Zeichen sind das Fundament, was das Johannesevangelium ausmacht. Und die sollen zum Glauben führen. Glaube, der geweckt wird durch die Zeichen und durch das Wort Gottes. Der Glaube an den Sohn Gottes, der zum ewigen Leben führt. Das ist das, was er will. Schaut an, was ich geschrieben habe. An Zeichen und Worten Gottes. Glaubt, dass er der Christus, der Sohn Gottes ist und lebt. Mehr möchte er gar nicht. Und dass wir darin wachsen, dass wir darin tiefer hineinkommen. Diese Worte Christi ergründen und letztlich zum Leben kommen, weil das Leben in seiner Person selbst liegt in Jesus Christus. Das Leben für alle Ewigkeit aufgrund des Glaubens. Er ist es, der lebendiges Wasser reichen kann. Er ist es, der die lebendige Speise ist oder in ihm ist sie, wie er sagt. Er ist der Sohn Gottes, er ist der Sohn des Menschen und wer an ihn glaubt, hat Leben. Immer wieder finden wir genau diese Aspekte. Glaube und Leben, auch hier in Johannes 3, Vers 16. Und ein wichtiger Aspekt ist noch die Liebe. Finden wir in keinem anderen Evangelium so stark. Wie Gott die Welt liebt. Die Menschen lieben aber die Finsternis. Der Vater liebt den Sohn und bleibt in seiner Liebe. Der Sohn liebt den Vater und bleibt in seiner Liebe. Christus und der Vater lieben ihre Nachfolger, die seinen, sagt Jesus. Christus lieben bedeutet, seine Gebote halten, sein Wort halten, in seiner Liebe bleiben, in der engen Gemeinschaft mit ihm bleiben. Und Gläubige sollen sich einander lieben. Ein neues Gebot gebe ich euch. So viele Stellen, die von dieser Liebe und diesen verschiedenen Facetten der Liebe sprechen. Wir haben uns einige angeschaut in den letzten Wochen, in unserer letzten Reihe. Und damit im Zusammenhang auch das Bleiben. Das ist eines der Lieblingsworte von Johannes, auch wenn wir seine Briefe lesen. Es geht immer wieder ums Bleiben. In Christus bleiben, in seiner Gemeinschaft stehen, sie suchen, darin fest werden. Und das ist unerlässlich für Frucht, sagt er. Wir sollen in ihm bleiben und Christus bleibt in uns. Und da wird viel Frucht geschehen. Das ist der ganze Schlüssel letztlich für ein fruchtbares Leben. In der Nähe Jesu, zu seinen Füßen, in der Beziehung zu ihm zu sein. Bleiben. Erkenntnis ist auch ein Wort, was Johannes sehr oft benutzt, wo er über die Erkenntnis Christi und Gottes durch die Welt berichtet, die nämlich nicht vorhanden ist. Sie erkennen sie nicht. Sie wollen sie nicht. Aber diejenigen, die an ihn glauben und zum Glauben kommen, die haben ihn erkannt und die haben den Vater erkannt. Und das wird alles bekräftigt durch viele Zeugnisse. Johannes gibt Zeugnis vom Sohn Gottes. Das Wort selbst gibt Zeugnis, sagt Jesus. Werke geben Zeugnis, die Zeichen geben Zeugnis. Der Vater gibt Zeugnis für den Sohn, dass er gesandt ist, zu glauben und zu leben zu führen. Die Schriften geben Zeugnis, der Geist gibt Zeugnis, die Jünger geben Zeugnis. So viele Zeugnisse, die das bezeugen, die ihn deutlich machen, Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. Wenn wir dieses Evangelium lesen, dann werden wir immer wieder drauf kommen. Und das macht es so besonders, dass wir einfach dieses Charakteristikum haben. Es ist ein Evangelium der Liebe. Es ist ein Evangelium voller Zeichen. Und Johannes sagt, das ist der Schlüssel letztlich, den ihr verstehen müsst. Die Zeichen und die Worte Jesu, die dir zeigen, um wen es geht. Jesus. Wir haben diese sehr markanten Ich-Bin-Worte, wo Jesus deutlich macht, ich bin der Ich Bin. Darauf nimmt er Bezug. Auf Gott. 2013 haben wir über die Ich-Bin-Worte gepredigt. Ich bin, sagt Jesus. Ehe Abraham war, bin ich. Ich bin ewig. Ich bin Gott. Was Johannes noch ausmacht, sind lange Gespräche. Und es ist wirklich schön, wie Jesus da einfach mit dem Nikodemus redet oder wie er mit der Samariterin am Brunnen redet und sie einfach, ihr einfach zeigt, hey, du bist auf dem falschen Weg der Anbetung. Ändere das in deinem Herzen und du wirst den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten. Was im Johannes-Evangelium, und das hatte ich schon gesagt, so deutlich rauskommt, ist die Gottheit Jesu, beziehungsweise, dass er Gottes Sohn ist. Er existiert schon vorher, er ist das Logos, er ist das Wort. Seine göttliche Existenz wird gezeigt in seiner Allmacht, in seiner Allwissenheit, die wir im Johannes-Evangelium immer wieder finden, von vorne bis hinten. Die Ich-Bin-Worte. Ich bin es. Und zum Ende, wenn ihr Johannes 20 noch aufgeschlagen habt, das große Zeugnis von Thomas, der nicht glauben kann, wen er da vor sich hat. Johannes 20, Vers 28. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Vers 29, glücklich sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Jesus sagt zu ihm, ja, du hast mich gesehen, deswegen hast du geglaubt. Aber er hat verstanden, um wen es geht. Du bist mein Herr und mein Gott. Und nicht wie zum Beispiel Johannes, der sich dann in der Offenbarung vor dem Engel niederwirft, zurückgehalten wird und sagt, nein, nur vor Gott werfen wir uns nieder. Akzeptiert Jesus das hier und sagt, ja, so ist es. Ich bin Herr und Gott. Und das wollen insbesondere die Juden nicht wahrhaben, und damit sind nicht alle aus dem Volk einfach gemeint, sondern meistens, wenn wir von denen lesen, ist die religiöse Führerschaft damit gemeint. Das religiöse Judentum. Johannes benutzt fast 70 Mal diesen Begriff der Juden. Die anderen Evangelisten insgesamt nur 23 Mal. Die immer wieder mit Jesus in Disput kommen, die an ihn geraten und wo sie immer wieder Streit miteinander haben, ihn herausfordern, ihn zur Versuchung bringen wollen, bezeugen wollen, er lästert. Und damit wollen sie ihn töten. Ich hoffe, das ist so ein kleiner Einblick einfach mal, was uns erwartet, damit wir verstehen, wie wir in diesen Fußstapfen wandeln können. Damit wir verstehen, so ein bisschen den Puls fühlen können, wie das Johannes-Evangelium tickt. Um einfach die Größe und die Erhabenheit dieses Evangeliums, welches auf Christus, den Sohn Gottes, leuchtet, vor Augen zu haben. Ich hoffe, ihr seid noch in Johannes 20. Dann lasst uns mal die nächsten Verse, die Verse 30 und 31 dort lesen. Das sind die Schlüsselverse letztlich zum Verständnis des Inhalts und der Absicht. Johannes sagt es eindeutig, worum es ihm geht und was seine Absicht ist. Er sagt, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Nicht viele Bücher überliefern uns das so deutlich, was die Absicht eines Autors ist. Aber hier steht es eindeutig. Zweimal damit. Das sind seine Absichten. Und hier ragen diese drei Wörter raus. Die Zeichen, die die Grundlage bilden, damit ihr glaubt, dass er Christus, dass er Sohn Gottes ist und damit ihr zum Leben kommt. Eindeutiger geht's nicht. Es bildet letztlich das ganze Gerüst des Johannesevangeliums. Von vorne bis hinten finden wir die Zeichen, daraufhin Glaube und Unglaube und darüber hinaus natürlich auch und das Leben. Wer glaubt, darf leben. Und da möchte Johannes uns reinbringen, dass wir tiefer zu diesem Leben mit Christus letztlich auch kommen, als Gläubige, den Sohn Gottes noch tiefer kennenlernen können und für ihn leben können. Und so habe ich es dann einfach zusammengefasst. Johannes schreibt die Wahrheit, das haben wir gelesen am Ende, über exakt die Zeichen Jesu in Verbindung mit genau diesen Worten, die er aufgeschrieben hat. Damit in dir Glaube an Jesus Christus, den ewigen, fleischgewordenen Sohn Gottes, geweckt wird und du durch diesen Glauben Leben in seinem Namen hast. Glaube, darum geht's. Komm zum Glauben an Jesus Christus und habe Leben. Habe Leben sogar im Überfluss, sagt er, bis in alle Ewigkeit. Ich finde es sehr interessant, wie Johannes hier beides einfach deutlich macht. Für diejenigen, die noch nicht glauben, sagt, hey, ihr braucht Jesus. Ich habe euch das geschrieben, damit ihr zum Glauben kommt, aber dass ihr auch zum Leben kommt und noch tiefer den Sohn Gottes kennenlernt. Das ist einmal die evangelistische Absicht natürlich eines Evangeliums, damit Menschen zum Glauben kommen an diesen Jesus. Aber sagt, hey, das ist die wahre Identität, die ihr finden könnt. Dass ihr euch in dem Sohn Gottes wisst. Dass ihr genau wisst, wer er ist und dass ihr in ihm dieses wahre Leben habt. Dass ihr mehr von ihm kennenlernt als Christen, damit ihr wie Christus lebt, damit wir ihm ähnlicher werden. Worum geht es denn sonst als Christen? Damit wir ihm ähnlicher werden. Und das umfasst unser ganzes Leben. Und deswegen kommen wir in den einzelnen Abschnitten immer wieder daraufhin zurück, auf diese Absicht, die Johannes über das große Ganze stellt. Wenn wir das fortlaufend uns anschauen, wenn wir vorne anfangen, dann werden wir immer wieder darauf zurückkommen. Wenn wir einfach das Buch von vorne bis hinten lesen oder auch predigen und dann da ankommen, dann werden wir feststellen, oh, dann sollte ich vielleicht nochmal unter diesem Aspekt mir das Ganze anschauen. Ist das bei mir so? Habe ich Glauben? Habe ich Leben? Habe ich mehr verstanden, wer Jesus ist? Ist er wirklich dieser Christus, der Sohn Gottes? Habe ich diese Überzeugung? Und das zeigt Johannes auch durch das, wie er das Evangelium an sich aufgebaut hat. einen ganz besonderen Aufbau, wie jedes Evangelium. Er hat einen ganz besonderen Prolog, das kein Evangelium so hat, diese ersten 18 Verse, die so besonders sind. Wie er das Wort Gottes beschreibt, was bei Gott war, was Gott ist. Und wo er dann im Vers 14 sagt, es ist Fleisch geworden, es ist Mensch geworden. Und wir identifizieren es als Jesus Christus selber. Und dann kommt er hin zu diesem großen Abschnitt, diesen öffentlichen Dienst des Sohnes Gottes am Volk. Wie er am Volk wirkt, wie er zum Volk geht, wie er Glauben wecken möchte im Volk. Und das schreibt uns deswegen Johannes auf. Guck mal, die waren davon überzeugt, dass er der Sohn Gottes ist, der Christus. Sie haben es gemerkt, sie haben es verstanden und haben geglaubt. Dann hat er diesen persönlichen Dienst ab Kapitel 13, wo er sich nur um die Jünger beschäftigt. 5 Kapitel lang, ganz eng mit den Jüngern, das 5. Kapitel ein Gebet. Dann der hingegebene Dienst, wo er sein Leben opfert für dich und für mich. Und am Ende, wo er sagt, das ist die Wahrheit. Glaubt daran. Wer es noch einfacher haben möchte, er kann es an 2 Bibelversen ausmachen. Johannes 1, Vers 11, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das sind die ersten 12 Kapitel. Wir lesen diesen Wachs von dem wachsenden Widerstand. Natürlich, die Jünger und viele andere glaubten, aber der Widerstand wächst. Und dann, Johannes 13, Vers 1, da er, also Jesus, die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, so liebt er bis ans Ende. Und so lehrte er seine Jünger, so zeigte er ihnen die Beziehung zum Vater und gab sein Leben, der Höhepunkt. Das ist das Johannesevangelium. Und das soll Glauben und Leben wecken. Wenn wir uns das mal kurz noch zeitlich anschauen, und damit kommen wir zum letzten Punkt gleich. Die ersten 18 Verse haben einen Zeitraum von der Ewigkeit bis hin zur Geburt beschrieben. Die Kapitel 1, Vers 19 bis 12, 50 beschreiben uns diese 3 Wirkungsjahre von Jesus. Ja, ohne Johannes wüssten wir gar nicht, dass es 3 Jahre sind, weil er das anhand der jüdischen Feste deutlich macht. Und dann 5 Kapitel lang, ein Abend. Nur ein Abend. Und da legt Johannes so viel Wert drauf, was er seinen Jüngern mitgibt. Und dann die wenigen Tage von Verhör, Verurteilung, Kreuzestod, Auferstehung bis zum See Tiberias, wo er seinen Jüngern nochmal begegnet. Wenige Tage. Und am Ende schließt er mit, dieses Zeugnis ist wahr für immer. Das ist das Johannesevangelium. Eine ganz besondere Einteilung, die er hat, so wie jedes Evangelium an sich, mit einem ganz besonderen Schwerpunkt. Und damit möchte ich uns 3 Anwendungen für heute mitgeben. Wir haben jetzt nicht irgendwas auslegend studiert, aber ich möchte uns 3 Dinge mitgeben. Das erste ist, du, der du hier sitzt oder zuhörst und nicht an Jesus Christus glaubst. Dieser Aufruf ist an dich gerichtet. Der Glaube verändert einfach alles. So wie im Garten Eden die Sünde alles verändert hat. Und das ist das Problem. Wo der Mensch gelebt hat mit Gott, wo er mit ihm gewandelt ist im Garten und dann der Sündenfall. Und das hat alles verändert. Alles auf den Kopf gestellt. Die Folge der Sünde ist der Tod gewesen. Trennung von Gott. Wir verfehlen durch die Sünde das Ziel, was Gott mit uns vorhatte. Die Herrlichkeit, das wunderbare Leben nach seinem Maßstab. Also werden wir sterben und von Gott getrennt sein. Aber es gibt diese Lösung, die hier dargestellt wird, die wir hier durch dieses Kreuz deutlich machen. Jesus selber ist die Lösung. Und Johannes sagt, hey, lies mein Evangelium, ich habe es dir aufgeschrieben. Lies es und sieh, wer Jesus ist und komme zum Glauben an Jesus, dass du ewiges Leben hast, dass dir deine Sünden, Schuld vergeben werden kann. Jesus ist dieser Erlöser, der Christus, der Retter, der Sohn Gottes. Glaube an ihn, kehre um von deinem alten Leben, bitte um die Vergebung deiner Sünde. Er hat es für dich getan. Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, und erhalte ewiges Leben. Wenn du da Fragen zu hast oder Bedenken, auch vielleicht zur Predigt, komm gerne auf mich zu. Lass uns drüber reden. Lass uns drüber reden. Das Zweite, für diejenigen, die schon gesagt haben, ja, ich glaube an dich, Jesus. Ich lebe mit dir, dass wir mehr von Christus kennenlernen. Das Evangelium ist mehr als einfach nur unser Ticket to heaven. Unsere Eintrittskarte in den Himmel, wie einer unserer Lehrer immer sagt. Das Evangelium ist die stärkste Kraft zur Rettung. Und wir als Gläubige brauchen das Evangelium Tag für Tag. Wie sonst sollen wir als Christen denn wissen, wie Christus war, wenn wir nicht sein Evangelium verstehen? Das, was Christus ausmacht, sein Wesen, sein Willen und sein Wirken. Sein wunderbares Wesen. Wir brauchen Erkenntnis darüber, wie voller Liebe er ist. Wie gütig er mit den Menschen umgegangen ist. Welche Geduld er mit ihnen hatte. Wie treu er war bis zum Ende. Wie demütig und sanftmütig er war. Welche Gnade für uns in Jesus Christus bereit liegt. Ist er nicht dein Vorbild? Darum brauchen wir Erkenntnis über den Herrn Jesus selbst. Und ich möchte dich fragen, wie sieht deine persönliche Zeit mit diesem Herrn aus, wo du diese Erkenntnis ganz persönlich auch sammelst? Sitzt du zu seinen Füßen und hörst zu, Jesus, was möchtest du mir sagen? Ist dir stille Zeit kostbar oder ist sie eine Abarbeitung, eine Last? Ist sie für dich etwas, wo du von überzeugt bist? Ich brauche Rat, ich brauche Jesus. Wie soll ich das denn sonst packen? Wie soll ich denn sonst mehr erkennen, wie er ist? Dass ich mein Leben so lebe, wie er das möchte. Dass ich ihm ähnlicher werden kann, wenn ich nicht von Jesus, von Gott mehr erkenne. Ich möchte dich ermutigen, suche. Vielleicht heute wieder neu Zeit mit Jesus. Habe im Kopf, dass du ihn kennenlernen willst. Sein Wesen, um ihm ähnlicher zu werden. Darum geht's doch. Heiligung. Sein Willen, um danach zu handeln, gehorsam zu sein, so wie er das sagt. Sein Wirken, um zu staunen und anzubeten. Das ist Jesus und das hat er für mich getan. Rede mit ihm im Gebet und starte wieder neu durch, wo es vielleicht eingeschlafen ist. Wo es vielleicht gar nicht so eine gesunde Routine, möchte ich es mal nennen, ist. Ein gesundes Aufsuchen der persönlichen Zeit mit Jesus. Letztlich geht es darum, was Johannes der Täufer in Johannes 3, Vers 30 sagt. Er sagt, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Christus muss in meinem Leben größer werden. Es geht darum, Christus mehr zu lieben und mich weniger. Ich möchte euch, und das ist der dritte Aspekt, einfach mal aufrufen, diese ersten 18 Verse zu lesen, diesen Prolog. Und vielleicht Fragen dazu zu stellen. Wie wird Jesus dort beschrieben? Welche Eigenschaften oder Begriffe werden ihm zugeschrieben? Wie wird unser Jesus dort groß gemacht? Was bedeuten diese? Wie haben die Menschen auf Jesus reagiert, als Jesus zu ihnen gekommen ist? Und wie wird mein Kind Gottes? Diese und viel mehr Dinge entdecken wir dort. Dass wir durch das Nachdenken, das Nachsinnen, uns mit dem Herrn beschäftigen und Christi herrliches Wesen und seinen Willen für unser Leben entdecken. Der Hintergrund dieser Lesung ist auch, Jörg hat ja schon bis Vers 13 gepredigt, beim nächsten Mal geht es mit Vers 14 weiter, dass wir reinkommen. Dass wir reinkommen nochmal in diesen ersten wunderbaren Abschnitt des Johannesevangeliums und bestaunen können, wer dieser Jesus ist. Ich hoffe, dass wir heute einen kleinen Überblick bekommen haben. Eine Sicht, die unser Herz vielleicht nochmal auf Jesus vielleicht begonnen hat, neu groß werden zu lassen. Und wir werden das vertiefen, so Gott will, in den kommenden Wochen und Monaten. Dieses großartige Evangelium zu studieren und Christus mehr lieb zu gewinnen, weil er unser Herr ist. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich habe euch das geschrieben, damit ihr glaubt, dass er der Christus, der Sohn Gottes ist und dass ihr in diesen Glauben zum Leben kommt, in dem Namen Jesu Christi. Amen.